Ihr dürft heute den Psalm 139 aufschlagen. Wir sind immer noch beim Thema. Wir haben ja das letzte Mal uns über die Schöpfung des Menschen unterhalten. Und über die letzten Wochen eigentlich schon ausgiebig über das Wunder von Gottes Schöpfung unterhalten. Diesen wunderbaren Plan und die Ordnung, die wir im Universum sehen. Und das weist uns natürlich darauf hin, dass es einen Ordner gibt, einen Planer gibt, einen Schöpfer. Und wir haben auch darüber gesprochen, was für einen fundamentalen Unterschied es macht in Bezug auf den Wert des Menschen, ob ich Gott glaube oder ob ich der Evolutionsreligion glaube, ob ich glaube, dass ich ein von Gott gewolltes Gegenüber bin oder ob ich mich als sinnloses Zufallsprodukt wahrnehme, so als aufgewachsenes Bakterium, besserer Affe vielleicht. Wir haben auch schon drüber gesprochen, dass es einen riesen Unterschied macht, wie ich meine Mitmenschen wahrnehme und dass es ganz praktisch sich auswirkt auch, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, ob ich sie als von Gott geliebte Person wertschätze, Person, die Gott liebt, die Gott gewollt hat, die Gott geschaffen hat, die Gott ernst nimmt, für die Jesus gestorben ist, oder ob ich sie halt wie Tiere behandle. Wir könnten nur an die KZs denken, oder an die Gulags im Kommunismus oder die Arbeitslager in Nordkorea. Woher kommt es? Sozialdarwinismus im Dritten Reich. Dr. Mengele, der Tierversuche gemacht hat mit Menschen. Dieser Versuch, die Schwachen oder die Unfitten, die Untermenschen in der Kategorie, wer immer das ist, die halt lauter Sicht gerade nicht an der Spitze des Evolutionsprozesses stehen, sondern vielleicht irgendwo ein Stückchen drunter. Und interessant, wie die Mächtigen das dann immer so hinbiegen, dass es alle anderen sind, außer sie selbst. Aber dieses unfitte, unwerte Leben auszurotten, eine ganz furchtbare Philosophie eigentlich, ganz furchtbare Denke. Aber eine ganz logische Konsequenz von der Evolutionsreligion. Was ist der Mensch? Ein Gegenüber Gottes, geschaffen in seinem Bild oder eben nur ein besseres Tier? Und wir schlachten Tiere, also schlachten wir halt Menschen. Und wenn der Mensch nicht mehr ist als auch nur ein Tier, was ist das große Problem dabei? Und wir haben schon drüber gesprochen, wenn ein Mensch sich nur als Tier wahrnimmt, dann verhaltet er sich wahrscheinlich auch nicht viel besser als ein Tier, wahrscheinlich schlimmer noch. Und das ist eigentlich immer die Folge von Götzendienst. Wenn wir Menschen unsere eigene Religion schnitzen, statt auf Gott zu hören. Wenn Menschen sich an Gottes Stelle setzen, wenn Menschen Gottes Platz einnehmen wirklich, wenn der Mensch sich selber auf dem Thron seines Lebens setzt und sich zum Maßstab, sich zum Zentrum macht und sein Maßstab für sein Handeln dann keine absoluten Werte mehr sind, Gottes Gesetze, 10 Gebote, und da heißt es, du sollst nicht morden. Kein Mensch hat das Recht, irgendeinen anderen Menschen zu ermorden. Wir sollen Gott lieben und unsere Nächsten lieben. Wenn das die Wahrheit ist, dann hat der Mensch auch absolute Menschenrechte. Und zuallererst natürlich das Recht auf Leben. Wichtigste Menschenrecht. Und auf der anderen Seite, in der anderen Philosophie ist der Maßstab nicht Gott, und seinen Charakter und seinen Wert, sondern ist halt der Maßstab, das Ich, das Ego, die eigenen Wünsche, Selbstverwirklichung, meine Bequemlichkeit, mein Wohlstand, meine Gefühle, meine Ziele, meine Pläne, meine Karriere, mein Ruhm. Und dafür gehe ich dann über Leichen. Oft eben im wahrsten Sinn des Wortes. Irgendjemand hat mal gesagt, entweder wir opfern uns für andere auf oder wir opfern andere Menschen für uns auf. Das sind eigentlich die zwei Alternativen. Und wir werden uns heute nochmal ein sehr praktisches Beispiel anschauen. Etwas, das täglich passiert und wo wir ganz krass sehen, wie diese Selbstanbetung des Menschen und die Ablehnung von Gott und die Geringschätzung von Mitmenschen, wie das täglich Menschenleben kostet. Und ja, der Ort des Verbrechens hat sich von den Gaskammern und dem KZ in die Kliniken verlagert. Bisschen verborgener, bisschen sauberer, unter Anführungszeichen, nicht wirklich. Und der Zeitpunkt wurde von nach der Geburt halt vor die Geburt verlegt, obwohl es ja teilweise schon diese Diskussionen gibt und Forderungen laut werden, zumindest behinderte Kinder erstmal auf die Welt kommen zu lassen und sie anzugucken, ob wir sie wirklich wollen und wenn wir sie nicht wollen, halt noch nachher umzubringen. Und bis auf der anderen Seite des Lebens, bei den alten Menschen, geht dieselbe Denke ja auch los. Und ich meine wirklich, das Alter kann ja nicht wirklich den Unterschied machen, oder? 10 Minuten früher oder später, 10 Minuten vor der Geburt oder 10 Minuten nach der Geburt. Ich meine, heute sind Kinder schon lebensfähig, die 2 oder 3 Monate früher geboren sind, als sie eigentlich sollten. Also ein bisschen älter, ein bisschen jünger macht wohl kaum einen riesen Unterschied. Auch, weiß nicht, ein paar Zentimeter innerhalb oder außerhalb des Mutterleibs, das kann nicht wirklich den Unterschied machen. Das ist eigentlich nur logisch. Und wir haben diese total paradoxe Situation eigentlich in Deutschland, dass jemand rechtlich gesehen als Mörder behandelt wird, wenn er einen Menschen 1 Minute nach der Geburt umbringt und dass er dann auf der anderen Seite aber völlig frei ausgeht und ein ehrenwerter und angesehener Mensch ist, wenn er denselben Mitmenschen 1 Minute vor der Geburt umbringt. Das ist dann irgendwie ein lauteres und ehrenwertes und gut bezahltes Geschäft. Ist komisch, oder? Ich persönlich finde es unerträglich, dass unser Rechtssystem einen Unterschied macht zwischen jüngeren Menschen und älteren Menschen. Österreich ist es noch schlimmer. Da wird sogar noch ein Unterschied gemacht zwischen behinderten Menschen und nicht behinderten Menschen. Da lässt wirklich noch das Dritte Reich grüßen. Das ist die sogenannte eugenische Indikation. Aber bei uns die ersten 12 Wochen eines Menschenlebens, da ist der Mensch völlig vogelfrei. Vollkommen der Willkür anderer ausgesetzt. Ist zwar offiziell verboten, den umzubringen, das wissen die wenigsten noch, aber es hat keine Konsequenzen. Und zwar egal, aus welchem Grund du es tust. Und das ist schon sehr krass. Und unter bestimmten Bedingungen ist es sogar bis zur Geburt möglich. Um Beeinträchtigung des körperlichen und seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden, heißt im Gesetz. Das ist sehr weit gefasst. Und in der Regel passiert es dann, wenn ein Kind behindert ist. Eben. Krass, oder? In unserer Gesellschaft heute sind manche Pflanzen, manche Vogeleier besser geschützt als ungeborene Menschen. Die ersten 12 Wochen im Leben eines Menschen, also 12 Wochen nach der Empfängnis, ist die gefährlichste Zeit im Leben eines Menschen. Im ersten Lebensjahr nach der Geburt, ich habe gestern noch nachgeguckt, 2013, sind 2250 Babys gestorben. Im ersten Jahr nach der Geburt im Vergleich, es gab so 3339 Verkehrstote im selben Jahr. Aber vor der Geburt werden offiziell 102.800 Babys ermordet, ist die Zahl von 2013. Inoffizielle Zahl ist wahrscheinlich noch einiges höher. Das ist krass. Das heißt, es ist so ungefähr 50 Mal wahrscheinlicher, vor der Geburt zu sterben, als wie im Babybettchen zu sterben in Deutschland. Weltweit kommen im Jahr so viele Menschen durch Abtreibung um wie im Zweiten Weltkrieg zusammengenommen. Jedes Jahr. Unvorstellbar. Ein Riesenunrecht. Zumindest praktisch wird diesen Menschen kein Recht auf Leben eingeräumt. Und das ist echt eine Tragödie. Denkt drüber nach, 100.000 Kinder, ermordete Kinder, die wir nicht lachen hören, die nicht produktiv sind in unserer Gesellschaft, die keine Renten zahlen. 100.000 Mütter im Jahr, verletzte Mütter. Ich meine, ungeschützte Babys ist gleich ungeschützte Mütter, die den vollen Druck abkriegen. Hey, sei doch vernünftig. Wir können es uns gerade nicht leisten. Es passt uns gerade nicht in unseren Lebensplan. Ich oder das Kind. Du musst Verantwortung übernehmen. Du musst die furchtbare Entscheidung treffen, dein Kind umbringen zu lassen. Du musst dein Kind opfern auf dem Altar des Erfolges und des Egoismus. Du hast die Freiheit dazu. Zynisch, oder? Und du musst damit leben. Leute, das ist nicht fair. Denkt an 100.000 Väter, 100.000 Omas, 100.000 Opas jedes Jahr von ermordeten Kindern. Tausende Ärzte, Krankenpfleger und Schwestern, die zu Mördern oder Gehilfen werden. Was für ein unvorstellbares Leid. Eine Psychologieprofessorin und Therapeutin, die selber ein Kind abgetrieben hat, hat geschrieben: Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden in unserer Gesellschaft gibt, dessen Herz so gebrochen ist wie die Herzen der Frauen nach einer Abtreibung. Was für eine Tragödie. Bricht es dir das Herz, nachzudenken über diese unvorstellbaren Zahlen, über das, was in unserem Land jeden Tag abgeht? Ist eine Tragödie. Ich möchte auf der anderen Seite aber auch ganz klar sagen, wenn du Schuld auf dich geladen hast, in diesem Sinn, und wenn dir dein Herz wehtut, wenn du verletzt bist, wenn du dich verdammt fühlst, Gott liebt dich. Gott hasst die Sünde, aber Gott liebt dich. So sehr, dass er in Jesus Mensch geworden ist und ein perfektes, sündenloses, reines Leben gelebt hat für dich. Und er hat deine Schuld auf sich genommen und ist an dein Kreuz gegangen und hat dafür bezahlt. Und wenn du deine Schuld bekennst und dich ihm anvertraust, dann wird er dir vergeben und dann wird er dich reinwaschen und dann wird er dich heilen, die Beziehung mit Gott heilen. Beziehung mit deinem Kind heilen. Und dann wirst du dein Kind oder dein Enkelkind oder deinen Patienten, den du umgebracht hast, im Himmel sehen. Heil, in Herrlichkeit versöhnt. Und Gottes Gnade ist so wunderbar. Im ersten Johannesbrief heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gottes Gnade ist größer als jede Schuld, größer als jedes Verbrechen. Aber ich möchte auch nicht nur, dass ihr hier diese Schwere des Unrechts spürt, das in unserer Gesellschaft vorherrscht, jeden Tag auch nicht nur dieses Leid spürt, sondern dass ihr vor allem Ehrfurcht habt vor der Schöpfung Gottes und Ehrfurcht habt vor jedem Leben, vor dieser Heiligkeit des menschlichen Lebens. Und Christen haben das immer gehabt, eben weil Gott unser Schöpfer ist. Und wir können nur staunen, wie wunderbar Gott uns gemacht hat. Und da möchte ich ein paar Verse lesen im Psalm 139 mit euch, wenn ihr das mit mir aufschlagt. Psalm 139, die Verse 13 bis 16. Da betet der Psalmist, und zwar sehr persönlich. Er sagt, denn du bildetest meine Nieren, oder heute würde man sagen, mein Herz, mein Innerstes. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen. Gewoben in den Tiefen der Erde. Wunderschöne poetische Sprache. Meine Urform, heute würde man sagen mein Embryo, meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Das Wunder von Gottes Schöpfung. Wie wunderbar hat Gott uns gemacht. Ich möchte euch einen kleinen Videoclip vorspielen über die ersten 9 Monate im Mutterleib, so im Zeitraffer. Du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Wow, was für ein Wunder, ha? Mit der Empfängnis, mit der Verschmelzung von Samenzelle und Eizelle beginnt die Lebensgeschichte eines einzigartigen Menschen. Des Menschen, den es vorher nie gegeben hat. Und wenn es nachher nie mehr geben wird, absolut einzigartig. Ab dem Zeitpunkt steht das Geschlecht fest, das Aussehen, die Augenfarbe, die Haarfarbe, die Körpergröße, auch schon Begabungen und Persönlichkeit, wahrscheinlich schon ein Stück weit die Lebensdauer sogar. Wenn nichts von außen dazwischen kommt, keine äußere Einwirkung. Hier von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Unser Leben ist ein durchgehender Prozess, ein Leben. Es gibt keine logische Grenze. Es ist reine Willkür, wenn Menschen sagen, okay, bis dahin ist es ein Mensch und da darf es leben und da darf es nicht leben. Nee, wir sind Mensch von Anfang an. Nicht einmal weniger, einmal mehr. Und was für ein Wunder das ist. Ich habe gestern gelesen auch über diese, gerade dieses Anfangsstadium, wo diese Zellen sich vermehren und diese Zellen teilen sich und sie wissen ganz genau, es sind nicht nur irgendwie Einzeller, die sich immer wieder vermehren, sondern diese Zellen entwickeln sich in unterschiedliche Zellen und die wissen ganz genau, wann sie wachsen müssen und aufhören müssen, sich zu teilen. Und dann habe ich gelesen, dass es sogar Zellen gibt, die sich sozusagen selber umbringen, wenn die Finger geformt werden, so, um so diese Zwischenräume zwischen den Fingern zu bilden und andere wachsen. Ich meine, unglaublich, diese Blutbahnen, die sich bilden, diese Gehirnzellen, die sich miteinander vernetzen. Was für ein Wunder. Gewoben von Gott persönlich. Und nach einigen Stunden teilt sich das erste Ei zum ersten Mal. Ich habe euch da noch ein paar Bilder zusammengestellt. Nochmal ein bisschen langsamer. Guck mal, 0, 1. Muss da irgendwo ein Bild sein? Genau, hier haben wir es. Also teilt sich zum ersten Mal und dann teilt sich es mehrmals. Nächste Bild. Und dann nach ungefähr einer Woche nistet sich dieser neue Mensch in der Gebärmutter ein. Das dritte Bild. Und dann nach 2 Wochen sind schon Nervenzellen angelegt und das Herz ist angelegt und in der 3. Woche beginnt das Herz zu schlagen. Zu dem Zeitpunkt fragt sich die Mutter wahrscheinlich zum ersten Mal, ob sie schwanger ist, weil sie merkt, dass ihre Regelblutung ausbleibt. Dann in der 4. Woche habe ich ein neues Bild. Nach der 5. Woche kann man die Herztöne schon mit dem Elektrokardiogramm hören. Mach das nächste Bild rein. 5. Woche, 6. Woche, nächste Bild. 7. Woche, nächste Bild, 8. Woche. Dem Zeitpunkt sind schon alle Organe angelegt. Das Kind braucht eigentlich nur noch Zeit und Nahrung, um zu wachsen und zu reifen. Es schluckt schon, funktioniert schon. Nächste Bild, 9. Woche, da ist das Kind körperlich schon voll ausgebildet. Es kann schon greifen, es kann Daumen lutschen, es macht Turnübungen, es muss nur noch wachsen. Nächste Bild, 10. Woche, 11. Woche, nächstes Bild. Nächste Bild, 12. Woche. Das Kind ist schon lernfähig, es erlebt Lärm, es schläft, wenn die Mutter schläft, es nimmt schon ihre Umwelt wahr. Hier habe ich ein Modell, wie es aussieht in der 12. Woche. Schon alles dran, gell? Wunderbarer kleiner Mensch. Und das ist der Zeitpunkt, bis zu dem Zeitpunkt, da kann dieses Kind aus jedem beliebigen Grund ermordet werden, ohne Konsequenz. Krass. Nächste Bild, 14 Wochen oder 13 Wochen haben wir hier, 14 Wochen. 18 Wochen ist das nächste. Und dann irgendwann wird das Baby geboren. Ein Wunder. Ja, das ist unsere Lena. War schon immer wunderschön. Schon vor der Geburt und kurz danach auch. Kein Wunder bei der Mama, gell? Aber was für ein Wunder. Und jeder Mensch ist Gott wertvoll und von Gott gewollt. Und das ist die biblische Sicht der Dinge. Jeder Mensch ist wertvoll, weil erstens Gott jeden Menschen wollte. Gott, die wichtigste, wunderbarste Person im ganzen Universum, Gott wollte dich und Gott will dich und mich und uns. Deswegen hat er uns erschaffen. Und du bist wertvoll, jeder Mensch ist wertvoll, weil Gott uns Menschen als Personen erschaffen hat, haben wir gesehen, als Gegenüber für sich selbst in seinem Bild geschaffen. Menschen, mit denen er Beziehung haben kann und die Beziehung mit Gott haben können. Wir sind auf Beziehung mit ihm angelegt. Und du bist einzigartig. Niemand ist so wie du. Du bist eine limitierte Edition von einem Stück. Und deswegen bist du unendlich wertvoll. Je seltener etwas ist, desto wertvoller ist es. Du bist unendlich wertvoll. Wenn es dich nimmer gibt, dann gibt es keinen zweiten. kein Ersatz. Dritter Punkt, du bist wertvoll, weil Gott den höchsten Preis für dich bezahlt hat, der je für irgendeinen Menschen bezahlt wurde. Für jeden Menschen. Jeder Mensch ist unendlich wertvoll, weil Jesus für ihn gestorben ist. Um dich zu befreien von deiner Schuld, um Gemeinschaft mit Gott möglich zu machen. So sehr liebt dich Gott. So wertvoll bist du ihm, so wertvoll ist jeder Mensch. Dass er dir nicht nur physisches Leben gegeben hat, sondern dass er dir auch ewiges Leben geben will. Und ich glaube, Gott hätte es getan, wenn du der einzige Mensch gewesen wärst, der je gelebt hat. Du bist unendlich geliebt und unendlich geschätzt und unendlich wertvoll in Gottes Augen. Das ist die biblische Sicht der Dinge. Deswegen ist jeder einzelne Mensch unendlich wertvoll. Jedes Menschenleben. Und zwar unabhängig von Alter. Ob es geboren ist oder ob der Mensch noch nicht geboren ist. Ob er intelligent ist oder nicht so intelligent ist. Ob er noch eine Selbstwahrnehmung hat oder keine Selbstwahrnehmung mehr hat. Unabhängig von Aussehen, unabhängig von Besitz, unabhängig davon, ob der Mensch gesund ist oder krank ist, ob er behindert ist oder normal ist, unter Anführungszeichen. Ich meine, wer ist schon normal? Ich natürlich. Einfach, weil er Mensch ist. Einfach, weil er geschaffen ist in Gottes Bild als Person. Einfach, weil er geliebt ist und gewollt ist von Gott. Und deswegen ist jeder Mensch schützenswert von Anfang an bis zum Ende seines gottgegebenen Lebens. Diese Heiligkeit des menschlichen Lebens. Und mit diesem Wert wollen wir alle Menschen behandeln. Und ganz besonders für die Schwächsten auch da sein. Wir sehen es schon im Alten Testament, Gott hatte immer ein Herz für die Schwächsten. Und in unserer Gesellschaft sind die Schwächsten eindeutig die ungeborenen Mitmenschen. Das sind die, die am wenigsten geschützt sind, völlig unzureichend geschützt sind. Das ist ein Skandal eigentlich, ist völlig unvorstellbar, nicht nachvollziehbar für mich. Diese kleinen Menschen hier vogelfrei zu geben. Wir müssen ein Herz für sie haben. Und auch für ihre Mütter, die oft unter ungeheuerlichem Druck stehen. Ich meine, keine Frau wünscht sich das irgendwann mal abzutreiben. Keine Frau. Aber weil diese Menschen Gott am Herzen liegen, wollen sie auch uns am Herzen liegen. Und es gibt ganz wunderbare Organisationen, die sich um ungeborene Menschen und ihre Mütter kümmern. Eine davon ist die Pro Femina aus Heidelberg mit der Aktion 1000 Plus. Das ist eine Organisation, die ich persönlich sehr schätze. Wir auch persönlich Kontakt haben mit Frauen, denen geholfen wird und wo wir konkret sehen, wie viel Gutes da getan wird. Und wir unterstützen Pro Femina regelmäßig als Gemeinde, jeden Monat. Aber wir haben natürlich auch persönlich Möglichkeiten, von dem Überfluss, den Gott uns gegeben hat, einen Teil davon auch einzusetzen, um den Schwächsten zu helfen und diesen kleinen Menschen zu helfen, zu überleben und ihren Müttern zu helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Heile Entscheidung, nicht eine Entscheidung, die sie selbst kaputt macht und ihrem Kind das Leben kostet. Und wir haben heute den Stefan hier von Pro Femina, der wird uns noch ein bisschen mehr erzählen, auch über die Möglichkeiten, die wir haben. Stefan, du wirst dich noch selber vorstellen gleich. Herzlich willkommen erstmal, es ist echt schön, dass du da bist.
Auf jeden Fall mal gemütlich bei euch. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person ein bisschen. Ich bin seit letztem Jahr glücklich verheiratet. Ich komme aus Heidelberg und gehe dort auch in die Calvary Chapel. Deswegen ist mir das ziemlich bekannt. Ich bin ziemlich gut befreundet mit Philipp und Anna Hanse. Die Anna müsste ja bekannt sein, geborene Kohl. Genau. Vielleicht auch kurz dazu, weshalb ich auf die Idee komme, bei einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle mitzuarbeiten und das als Mann. Natürlich werde ich, also ich berate keine Frauen direkt, das machen bei uns nur Frauen. Ich habe aber eine Möglichkeit gefunden, durch diese Babyflaschenaktionen einfach einen Teil, also dazu beizutragen, diese Schwangeren, den Schwangeren zu helfen und die auch zu schützen und auch die ungeborenen Babys zu schützen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen und es ist halt eine gute Möglichkeit, auch für mich als Mann vorne zu stehen und zu zeigen, ich bin für das Leben. Und deswegen genau, arbeite ich bei 1000 Plus mit. Genau. So, Wunder der Technik. Genau, wir durften im April 2012 schon mal bei euch sein. Und für diese Babyflaschenaktion sind über 1000 Euro zusammengekommen. Und durch diese 1000 Euro konnten wir Schwangeren in ihrem Konflikt helfen. Dafür schon mal einen herzlichen Dank. Ich möchte euch heute einen Text vorlesen. Da geht es um eine Frau, oder da schildert eine Frau einen intensiven Konflikt. Und sie hat sich nach langem Ringen und intensiver Beratung für ihr Baby entschieden. Ich verhüte mit der Pille und habe niemals eine vergessen. Trotzdem zeigte der Test sofort ein positives Ergebnis an. Das positive Ergebnis war ein Schock. Ich wusste genau, dass mein Freund keinesfalls ein Baby will. Es begann eine sehr, sehr belastende Zeit. Mein Freund verlangte eine Abtreibung von mir. Ich wusste, dass ich zu einer Abtreibung nicht in der Lage wäre. In meiner Verzweiflung, weil ich mir nicht vorstellen konnte, mit Bekannten offen über mein Problem zu sprechen, rief ich bei Profemina an. Ich hatte Angst, meinen Freund zu verlieren und fühlte mich innerlich buchstäblich zerrissen. Es war eine schreckliche Situation. Frau Thiel von Profemina war ab diesem Zeitpunkt immer für mich da. Wir telefonierten stundenlang, mir wurde zugehört und Rat gegeben, egal wie lang die Gespräche waren. Ich wurde immer wieder aufgebaut und vor allem in den Momenten, in denen ich dem Druck meines Partners nachgeben wollte, weil ich einfach nicht mehr konnte, schaffte Frau Thiel es immer wieder, mich aufzufangen und mich von einer Abtreibung abzuhalten. Sie telefonierte auch mit meinem Partner und versuchte ihm auch zu helfen, ihm seine Ängste zu nehmen. Sie vermittelte zwischen uns, da sich dort mittlerweile eine unsichtbare Mauer gebildet hat. Als er plötzlich aufhörte, die monatlichen Miete zu zahlen, wuchs meine Verzweiflung mehr und mehr. Allein konnte ich meine Miete nicht mehr bezahlen und neben der schrecklichen Situation hatte ich jetzt noch Angst, auf der Straße zu sitzen. Da sprang Profemina ein und überwies mir eine komplette Monatsmiete. Das hat mich vor der fristlosen Kündigung bewahrt und mir genügend Luft verschafft, damit ich mich um meine finanziellen Probleme kümmern konnte. Heute bin ich in der 20. Schwangerschaftswoche. Mittlerweile hat sich alles gebessert. Ich werde ein kleines Mädchen bekommen. Sie wächst und gedeiht und entwickelt sich so, wie es sein soll. Ich bin überglücklich mit meiner Entscheidung, dieses Kind zu bekommen und auch darüber, dem Druck standgehalten zu haben. Ich weiß, dass mein Herz heute gebrochen wäre, hätte ich mich für eine Abtreibung entschieden. Jedoch, und das sage ich aus tiefster Überzeugung, ohne die bedingungslose Hilfe von Profemina hätte dieses Kind nicht überlebt. Bis heute erkundigt sich Frau Thiel regelmäßig nach mir und fragt, wie es mir geht. Einfach zu wissen, dass ich nicht alleine bin, hat mir immer wieder Kraft gegeben. Alles, alles Liebe dem gesamten Team sowie allen anderen werdenden und schon gewordenen Müttern. Marie. Ich habe jetzt auch noch ein Video mitgebracht, wo von 1000 plus oder von Profemina beratende Frauen dann auch schildern, wie es in so einem Schwangerschaftskonflikt ist.
Ich war damals depressiv und das hat mir vor allem Angst gemacht. gemacht, ob ich überhaupt in der Lage bin, jetzt Mutter zu werden. Ich habe damals auch schon partnerschaftliche Probleme gehabt mit meinem Mann. Da kommen so viele Fragen auf einen zu. Wie schaffe ich das mit einem vierten Kind noch? Will ich zwei Kindern gerecht werden? Oder wird dein Kind gesund? Nicht, dass dein Kind krank ist aufgrund deines Alters. Sagen die Kinder später in der Schule, kommen deine Oma mutig ab. Können wir das finanziell überhaupt hinkriegen? Wie muss ein Kind sich fühlen, wenn es nicht gewollt wird? Ich hatte einfach Zukunftsängste. Ja. Ich konnte mich selbst gar nicht so richtig finden. Ich wusste, ich bin da auch noch da. Ich will vielleicht auch irgendwie gesehen werden oder meine Argumente. Ne? Ich war hin und her gerissen. Auch schon mal eine Situation, dass ich dagegen entschieden habe. Ja, und es bitter bereut habe. Der Termin stand schon fest und als ich halt da saß und der Arzt mir gesagt hat, dann ist es weg, dann fing ich an zu überlegen und sagte, nein, ich möchte nicht, dass es weg ist.
Ich konnte nicht schlafen und habe dann einfach mal ein bisschen gegoogelt und dann bin ich auf diese Seite gestoßen.
Und eine hat wirklich reingeschrieben, rufen Sie beim Femina an, die sind super, die können Sie beraten und die Nummer ist kostenlos, das war auch wichtig. Und dann habe ich einfach, deswegen werde ich diese Nummer anrufen, ich brauche niemanden zu sprechen, ich brauche so eine neutrale Meinung. Ich fühlte mich einsam, ich habe gesagt, ich rufe da an, es geht jetzt hier um ein Lebewesen und um mich. Und dann fing ich an zu erzählen und wir haben wirklich stundenlang telefoniert. Das Gespräch war sehr gut und dann wusste ich, boah, jetzt hast du schon mal jemanden, der dir Zuspruch gibt. Du bist jetzt nicht alleine. Also ich habe mich da im Moment nicht mehr so einsam gefühlt und habe gedacht, super, jetzt geht's aufwärts.
Ich hatte eine ganz, ganz tolle Beraterin, mit der ich das erste Gespräch geführt habe. Und ich hatte das Gefühl, dass sie einfach weiß, wovon sie spricht.
Sie war immer für mich da, jetzt auch noch. Also wenn wir irgendwie ein Problem haben, ist sie einfach immer da und hat einen Tipp für uns.
Sie hat mich oft auch angerufen und hat gefragt, wie es mir denn geht. Bis dato, heute.
Ich bin stärker geworden, weil ich wusste, ich habe sie so im Rücken. Und das hat mir halt einfach geholfen.
Wenn man jetzt Zweifel noch hat, die kann man alle darlegen, man braucht sich nicht schämen. Also für gar nichts. Das ist einfach toll.
Und ich hatte auch in keiner Zeit das Gefühl, dass man unter Druck gesetzt wird, so auf die Art, du musst es jetzt unbedingt kriegen.
Letztendlich konnte ich so wirklich für mich die Entscheidung treffen und ich war so glücklich damit. Lassen, dann wirklich einen Fehler zu begehen, sondern entscheide nach deinem Herzen. Ja.
Man sollte sich nie von einem Menschen in die Enge drängen lassen, ob man ein Kind bekommt oder nicht.
Also meine Freundin ist in einer ähnlichen Situation und ich habe ihr den Rat gegeben, sich hier auch dran zu wenden und ihr hat mir genauso gut geholfen, wie man mir geholfen hat.
Geschafft haben. Das hat mich auch sehr stark gemacht.
Ich bin sehr viel positiver geworden als früher. Also ich bin auch stärker geworden.
Sie hat ein Lachen in ihrem Gesicht und sie bringt mich auch ständig so zum Lachen. Ein ganz tolles Mädchen. Ich bin froh, dass sie hat.
Einfach ist es nicht, natürlich nicht. Aber es hat keiner gesagt, aber dafür ist es auch doppelt oder mittlerweile einfach so schön.
Ich bin froh, dass ich ihn bekommen habe. Dass er auf der Welt ist und ich erfreue mich einfach an ihm.
Also wofür ich halt jetzt besonders dankbar bin, ist, dass sie da ist, dass sie so ein strahlendes, kleines, gesundes Mädchen ist und vor allen Dingen halt nach drei Söhnen eine kleine Tochter haben zu dürfen.
Vor allem ihn lachen zu sehen und ihn aufwachsen zu sehen.
Dieses Gefühl des Glücks, mich für meine Tochter entschieden zu haben, das hat es an mir verändert. dass ich jeden Tag in ein Kindergesicht schaue, was mich anlächelt, und die vom Temperament und von ihrem Wesen genauso ist wie ich, 1:1. Und das finde ich toll, das hätte ich verpasst.
Als Beratungs- und Hilfsorganisation haben wir es jeden Tag mit genau solchen Schwangeren zu tun. Mit Schwangeren aus ganz Deutschland, die vor der verzweifelten Entscheidung stehen, ihr Baby abzutreiben oder ihm das Leben zu schenken. Und diese Gründe für diese Entscheidungsnot sind so individuell wie die Frauen selbst. Da ist zum Beispiel der Partner, der sie unter Druck setzt und sagt, ich verlasse dich, wenn du das Kind bekommst. Oder da ist die Ausbildung, die gerade begonnen hat. Oder die Angst, als alleinerziehende Mutter mit einem weiteren Kind einfach nicht mehr zu schaffen. In unserer Beratung geht es nicht darum, nach Schuldigen zu suchen. Es geht nicht darum, Verantwortung zuzuweisen oder Urteile zu fällen. Es geht darum, alles in unserer Macht Stehende zu versuchen, um diese Schwangeren zu schützen und jede erdenkliche Hilfe zu leisten. Es geht darum, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die nötig sind, damit sich jede Schwangere, die sich an uns wendet, in Freiheit für ihr Baby entscheiden kann. Denn keine Frau im Schwangerschaftskonflikt hat es sich gewünscht, ungewollt schwanger zu sein. Und keine Frau wünscht sich, eine Abtreibung gehabt zu haben. Was diese Frauen sich eigentlich wünschen, sind andere, bessere Umstände. Und das ist es, was wir jeden Tag tun. Wir ringen um das Wie und erarbeiten gemeinsam mit der Frau Lösungen, die ein Leben mit ihrem Baby möglich machen. Die gute Nachricht dabei ist, in der überwältigenden Mehrheit entscheiden sich die Frauen für diese Lösungen und damit für ihre Babys. Weil wir aus Überzeugung keine sogenannten Beratungsscheine ausstellen, die in Deutschland nötig sind, um eine Abtreibung straffrei durchzuführen, müssen wir unsere Beratung und Hilfe für unsere Schwangeren zu 100% aus Spendenmitteln finanzieren. Wir helfen jedes Jahr vielen hundert Frauen in ihrer Not und viele hundert Babys kommen jedes Jahr auf die Welt, weil diese Frauen unsere Beratung und Hilfe angenommen haben. Aber es könnten noch viel mehr sein, wenn wir die dafür nötigen Mittel hätten. Denn nach wie vor enden Jahr für Jahr, und das weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit, weit über 100.000 Schwangerschaften nicht mit der Geburt, sondern mit einer Abtreibung. Und angesichts von 682.100 Geburten im Jahr 2013 wissen wir, dass etwa jede siebte Schwangerschaft durch eine Abtreibung beendet wird. Und deshalb bitte ich euch von Herzen, ich weiß, dass es euch auch am Herzen liegt, dass ihr euch an der Babyflaschenaktion heute hier beteiligt. Am Ende des Gottesdienstes könnt ihr dort hinten eine Flasche mitnehmen und die Flasche mit einer Spende füllen oder mit einer kleinen Sammlung bei Freunden, am Arbeitsplatz oder bei Verwandten. Und die Flasche könnt ihr dann innerhalb der nächsten 3 Wochen wieder hier in der Gemeinde abgeben. Und ich bitte auch darum, die Flaschen wieder abzugeben, so schön sie auch sind, damit wir auch in Zukunft diese Aktion durchführen können. Danke für eure Aufmerksamkeit und für jede erdenkliche Hilfe, die ihr den Schwangeren zukommen lassen möchtet. Und vielleicht noch als Zusatz, die Grundlage für unsere Arbeit ist einfach die Bibel und der Glaube zu Gott. Und deswegen ist, denke ich, auch die wichtigste Grundlage unserer Arbeit, dass für uns gebetet wird und besonders auch für die Beratenden, dass sie die richtigen Worte finden. Deswegen ist das Gebet auch eine wertvolle Unterstützung.